Breitband Topic.
Offshore-File-Hosting. Das klingt erst einmal ein bisschen fremd und wahrscheinlich wissen viele Nutzer auch gar nicht, dass sie damit womöglich schon mal zu tun gehabt haben. Aber es ist längst ein Fakt, dass mittlerweile sehr viele Daten, die wir uns herunterladen, offshore, also weit, weit weg von zu Hause, zwischengeparkt werden. WikiLeaks zum Beispiel betreibt seine Server im Ausland und auch das urheberrechtlich geschützte Tagesschau-Archiv von DeepHub.org steht zum Beispiel in Panama. Beide Angebote werden zwar unter anderem auch aus Deutschland mit Daten gefüttert und auch in Deutschland konsumiert, aber die Anbieterfirmen und Server, die wurden ganz bewusst im Ausland stationiert und das meist in Ländern mit einem lückenhaften Rechtssystem. Welche Vorteile das hat? Christian Schiffer hat bei einem Beratungsgespräch für Offshore-Hosting zugehört.
Na kommen Sie herein, Herr Pirat. Setzen Sie sich, machen Sie es sich bequem. Natürlich dürfen Sie Ihren Holzstumpf am Tisch abstützen. Einen Latte gefällig, vielleicht mit Rum? Wir hatten ja schon telefoniert. Sie suchen also einen Standort für, was hatten Sie nochmal gesagt, für ein kleines, innovatives Unternehmen, das sich auf die Verbreitung von Musik, Videos und Computerspielen spezialisiert hat. Sagen Sie nichts. Ich weiß, Sie fürchten sich vor lästigen Content-Inhabern, die irgendwann wegen der Verletzung von Urheberrechten auf Ihrer Bambusmatte stehen. Nur die Ruhe, Herr Pirat. Nehmen Sie noch einen Schluck. Hier, ich gieße Ihnen nochmal nach. Die Lösung für Ihr Problem heißt Offshore-Hosting. Das bedeutet, Sie melden Ihre Seite einfach in einem Land mit laxen Urheberrechtsbestimmungen und wenig Bereitschaft zur internationalen Strafverfolgung an. Lehnen Sie sich zurück und schauen Sie sich diese Bilder an. Na, was sehen Sie? Genau, Palmen, Sonne, Strand, Meer, ein Paradies. Ein Paradies vor allem für Piraten wie Sie. Schon ab einer Gebühr von nur $50 im Jahr können Sie von dort aus eine Domain betreiben. Und ich sage Ihnen, die auf Tonga wissen noch, wie man ein Geheimnis bewahrt. Die geben keine Informationen über Sie weiter, an niemanden. Und Gesetze gibt's da fast nicht. Aber wenn Sie möchten, bekommen Sie multiple Hochgeschwindigkeitsleitungen. Die Erreichbarkeit ist zu 99,9% garantiert. Na, wie klingt das für Sie? Aber Herr Pirat, ich möchte offen und ehrlich zu Ihnen sein. Das, was Sie da vorhaben, ist sowas von 2008. Ein Peer-to-Peer-Verzeichnis für BitTorrent, so etwas wie Pirate Bay. Oh, come on! Die Leute wollen die Ware nicht mehr austauschen. Die wollen sie einfach an einer Stelle herunterladen. State of the Art sind One-Click-Hoster. Rapid Share, Mega-Upload, Deposit Files, Kino.de kennen Sie ja vielleicht. 150 Dienste gibt es mittlerweile. Dort kann man Dateien hochladen und wer den passenden Link zur Datei hat, kann sie dort herunterladen. Bei manchen Diensten laufen die aktuellen Hollywood-Filme auch direkt im Browser. Die wandern dann gar nicht mehr auf die eigene Festplatte, sondern bleiben in der großen Internet-Cloud. Nutzer können sich dann aus ihrer kleinen, gut sortierten Piratenwolke auf Tonga bedienen. Ihre Daten von und für hier, aber irgendwo im sicheren Ausland. Das Internet macht's möglich. Das hört sich doch gut an, oder? Ich glaube, wir kommen ins Geschäft.
Daten von hier für hier, aber ausgelagert an einen rechtsfreien Ort. Viele File-Hoster, also Gastgeber von Dateien, nutzen diesen Weg. Ob legal oder illegalerweise, darüber habe ich mit dem Juristen und Netzlabel-Betreiber Volker Tripp gesprochen. Zunächst wollte ich wissen, wie diese Seiten eigentlich genau funktionieren, also welches Material hier ausgetauscht wird und von wem.
Der File-Hoster, den kann man sich vorstellen wie eine große Festplatte im Internet. Man kann also eine Datei, zum Beispiel Musik oder Filme, aber auch irgendwelche anderen Daten dort hochladen. Und nachdem man sie dort hochgeladen hat, erhält man einen Link, unter dem man das Ganze dann wieder runterladen kann. Auf dieser File-Hoster-Seite selber gibt es keine Suchfunktion. Die Leute, die also über File-Hoster Daten austauschen, machen das in der Regel dann so, dass sie diesen Download-Link anderen Dritten zugänglich machen. Meistens über öffentliche Foren im Internet oder sogenannte Wares-Sites, die sich also darauf spezialisieren, dass man ja gesammelt diese Links zu meistens urheberrechtlich geschütztem Material anbietet.
Wie sieht das aus mit dem Geldverdienen? Das wollen die ja auch, die File-Hosting-Unternehmen. Wie machen die das?
Teilweise schalten sie Werbung auf ihren Seiten und alle verkaufen auch sogenannte Premium-Accounts, also spezielle Zugänge, die einen schnelleren und komfortableren Download erlauben und auch einen größeren Speicherplatz zur Verfügung stellen.
Das heißt, ich werde da meistens, wenn ich nicht so einen Premium-Account habe, mit Werbung zugeballert.
Nicht unbedingt bei allen. Problematischer sind vielleicht eher die Seiten, die dann eben solche Links zu urheberrechtlich geschütztem Material, was auf File-Hostern liegt, beinhalten. Diese Seiten sind meistens mit sehr viel Werbung zugepflastert. Da wird man in der Tat zugeballert, auch mit Werbung, die man nicht unbedingt sehen möchte. Außerdem sind diese sogenannten Wares-Sites auch häufig Plattformen, über die dann Schadprogramme verbreitet werden, Trojaner, Würmer und ähnliches. Das heißt, da besteht in der Tat auch Gefahr, wenn ich meinen Computer nicht sehr gut absichere, dass ich meinem eigenen System da auch Schaden zufüge.
Bisher hat man ja, um solche Daten auszutauschen, eher auf die Peer-to-Peer-Technologie gesetzt, also auf dezentrale Strukturen, wo jeder User etwas halt dazu beiträgt. Kann man da schon von einem Trend sprechen? Jetzt eben weg von der Peer-to-Peer-Technologie hin zu dem File-Hosting, wo die Daten eben an einer Stelle liegen. Und was sind da die Vor- und Nachteile?
Diesen Trend gibt es eigentlich schon seit mehreren Jahren. Ich schätze so seit drei, vier Jahren ungefähr. Die Vor- und Nachteile, es kommt natürlich immer darauf an, aus wessen Sicht man das beurteilt. Also für diejenigen, die urheberrechtlich geschütztes Material versuchen zu verteilen, früher über Peer-to-Peer-Systeme, jetzt über File-Hoster, liegt der Hauptvorteil darin, dass das Risiko der Enttarnung nicht allzu groß ist. Bei den Peer-to-Peer-Systemen war es ja so, dass sich eine Abmahnpraxis der Rechteinhaber etabliert hat, die eben darüber funktionierte, dass speziell geschulte Mitarbeiter bei sogenannten Anti-Piracy-Firmen versucht haben, Material aufzufinden, was in den Tauschbörsen angeboten wird. Und in diesen Tauschbörsen ist es eben so, dass jeder, der etwas runterlädt, zugleich auch eine Datei anbietet. Ja, das heißt, sobald ich etwas runterlade, bin ich auch in der Gefahr, von solchen Anti-Piracy-Firmen entdeckt zu werden. Die speichern dann meine Daten, also meine IP-Adresse, über die ich ausfindig gemacht werden kann. Und schließlich bekomme ich dann von den Anwälten des Rechteinhabers ein Abmahnschreiben, was dann sehr, sehr kostspielig sein kann. Und diese Gefahr, die besteht eben gerade bei den File-Hostern nicht, denn dort lade ich ja nur direkt von einer Internetseite ein File herunter. Das heißt, ich biete es nicht gleichzeitig zum Download an und damit bin ich auch nicht identifizierbar für Anti-Piracy-Firmen.
Inwieweit wird denn meine Identität da anonym behandelt sozusagen?
Bei den File-Hostern wird, da muss man sich auch wieder so ein bisschen auf deren Aussagen verlassen, angeblich nur die IP gespeichert für relativ kurze Zeit. Und es wird auch nicht gespeichert, was genau runtergeladen wurde. Man muss sich da allerdings ein bisschen auf deren Lippenbekenntnisse verlassen, was die wirklich mit den Daten machen und was sie wirklich speichern. Das ist so nicht überprüfbar.
Wie illegal ist das Ganze eigentlich?
Das File-Hosting selber ist eigentlich nicht illegal, selbst wenn es dabei um urheberrechtlich geschützte Inhalte geht. Solche File-Hoster sind nach deutschem Recht haftungsprivilegiert. File-Hoster gelten als sogenannte Host-Provider, das heißt einfach nur als Dienstleister, die Speicherplatz im Internet zur Verfügung stellen. Und solche Dienstleister sind eben für die Inhalte, die die User dort einstellen, grundsätzlich nicht verantwortlich. Rechteinhaber haben gegen solche File-Hoster lediglich Unterlassungsansprüche. Das heißt, sie können verlangen, dass diese File-Hoster rechtswidriges Material, was erkannt wurde als solches, von ihren Servern entfernen. Das gilt selbst dann, wenn dieser File-Hoster seinen Sitz im Ausland hat, denn entscheidend ist, wo der Verletzungserfolg am Urheberrecht eintritt, also wo wirklich das Urheberrecht verletzt wird. Bedeutet, ist das Angebot von Deutschland aus aufrufbar, dann kann ich auch hier vor einem deutschen Gericht einen solchen File-Hoster verklagen. Ich kann versuchen, eine einstweilige Verfügung mit dem Ziel eben der Unterlassung dieser Rechtsverletzung beantragen. Und da sind dann deutsche Gerichte auch zuständig und in dem Fall ist deutsches Recht auch anwendbar. Problematisch ist aber die Durchsetzung eines so erwirkten Titels. Mit dem europäischen Ausland gibt es da entsprechende Vollstreckungsübereinkommen. Das heißt, ich kann im europäischen Ausland einen solchen Titel auch durchsetzen. Steht aber dann der File-Hoster irgendwo in Hongkong beispielsweise, hat dort seinen Firmensitz, dann wird es mit der Durchsetzung schon wieder sehr viel schwerer und ist eben nicht so einfach möglich.
Also eher eine Theorie als in der Praxis wirklich durchsetzbar. Wie sieht das denn bei den Nutzern aus?
Für die Nutzer ist es natürlich rechtswidrig, wenn sie urheberrechtlich geschütztes Material auf so einem File-Hoster hochladen und danach diesen Link der Öffentlichkeit zugänglich machen. Zu privaten Zwecken dürften sie das durchaus, jedenfalls dann, wenn sie dieses Material rechtmäßig erworben haben. Für die Downloader ist es so, dass grundsätzlich das Herunterladen eigentlich nicht strafbar oder rechtswidrig ist, solange es sich dabei um eine sogenannte Privatkopie handelt. Ich mir das also von einer mir bekannten Person kopiere und mit dieser Person persönlich bekannt bin. Ist es ist für mich aber erkennbar, dass dort illegal Material angeboten wird, also dass es eben gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit verbreitet wird, dann ist auch das Herunterladen rechtswidrig und auch durchaus strafbar.
Letztendlich ist es ja so, dass da eine ganze Menge Dinge passieren, auf die die Staaten gar keinen Einfluss haben, weil sie eben außerhalb ihres Einflussgebietes liegen sozusagen. Was bleibt Ihnen denn da noch zu machen? Können Sie dann Netzsperren einführen zum Beispiel? Was gibt es noch an einem staatlichen Eingriffsrepertoire und welche Folgen hätte das denn für die Nutzer?
Naja, es gäbe schon verschiedene Möglichkeiten, dem zu begegnen. Denkbar wären zum Beispiel internationale Vollstreckungsübereinkommen, an dem dann natürlich möglichst viele Staaten sich beteiligen müssten. Denkbar wären auch natürlich Netzsperren, das heißt, dass man den Zugang zu bestimmten Seiten verhindert in einzelnen Nationalstaaten oder sogar, dass man eben konkret inhaltlich den Datenverkehr im Internet überwacht. Die Konsequenz daraus wäre natürlich, dass genau das, wofür das Internet eigentlich immer stand, nämlich ein freies Medium zu sein, dass genau dieser Umstand massiv dadurch beeinträchtigt würde. Man darf ja auch nicht aus dem Blick verlieren, dass es nur um urheberrechtlich geschütztes Material und die Verletzung des Urheberrechts geht. Es gibt ja vielfältige Konflikte bei Geschäftsmodellen im Internet, die dann vielleicht dem Recht des einen Staates, aber nicht dem Recht des anderen Staates entsprechen. Schönes Beispiel ist auch Facebook und die Frage, ob die Datenschutzbestimmungen bei Facebook denn jetzt eigentlich mit deutschem Recht vereinbar sind. Mit US-amerikanischem Recht sind sie vereinbar, bei deutschem ist es sehr fraglich. Und würde man also das konsequent zu Ende denken, dann wären ja vielleicht auch solche Angebote wie Facebook, die eben sehr, sehr viele Leute nutzen, letztlich dann nicht mehr zugänglich oder es würde genauestens überwacht, was sich da im Einzelnen bei Facebook poste und was ich da mache. Also mit anderen Worten, dieser Charakter des Internet als freies Medium wäre sicherlich bedroht, wenn man hier zu viel Kontrollmechanismen installieren würde. Und ich denke auch, dass von Seiten der Nutzer da doch erheblicher Widerstand zu erwarten wäre, denn mit solchen Kontrollmechanismen wäre das Internet einfach nicht mehr das, wofür man es schätzt und wie man es kennt.
Letztendlich ist aber dann die Freiheit des Internets, also diese Utopie der Freiheit, eigentlich nur deswegen gewährleistet, weil eben diese Durchsetzungsmechanismen nicht funktionieren.
Das kann man durchaus so sagen. Das Internet selbst ist kein rechtsfreier Raum. Es ist so sehr Teil der wirklichen Welt wie alles andere auch und es gelten dort grundsätzlich keine anderen Regeln. Aber diese staatlichen Regeln sind eben nur ganz begrenzt durchsetzbar im Internet. Ich glaube, da zeigt sich auch einfach nur der Umstand, dass eben das Internet als ubiquitäres und an sich grenzenloses Medium nicht unbedingt kompatibel ist mit der Vorstellung von einem begrenzten Herrschaftsbereich, wie der eben Staaten zugrunde liegt. Und ich denke auch, dass gerade wegen des eben schon beschriebenen Konflikts mit den Nutzerinteressen das Internet auf absehbare Zeit auch ein freies Medium bleiben wird, selbst wenn es zahlreiche Bestrebungen gibt, es immer weiter zu reglementieren. Aber gerade diese Durchsetzungsschwäche ist vielleicht ironischerweise letzten Endes auch ein Garant für die Freiheit des Internets.
Mit dem Juristen und Urheberrechtsexperten Volker Tripp sprachen wir über das Geschäft des Offshore-File-Hosting. Wie einer hierzulande damit Geld verdient, darum geht's gleich im Porträt nach der Musik von Norman Creed.